Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
Moin moin und herzlich willkommen zur 128. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist heute ausschließlich André.
Moin moin.
Pascal hat sich entschuldigen lassen mit einem Entschuldigungszettel, der darf heute zu Hause bleiben. Aber wir beide, wir kümmern uns heute darum, dass endlich die Josh Hartnett-Wochen weitergehen. Mhm.
Josh Hartnett, ein fast vergessenes Juwel, haben wir ja schon bei Faculty bemerkt. Und bin immer wieder erstaunt darüber, wenn man Filme von ihm sieht, wie gut er ist.
Und das stimmt wirklich. Es ist wirklich ein bisschen vergoldetes Talent. Gut, das macht er ja auch freiwillig, dass er nicht mehr in diesen großen Produktionen zu sehen ist. Aber man sieht eigentlich, dass in ihm sehr viel Potenzial steckt. Aber bevor wir wieder zu Josh Hartnett kommen, ist uns ja eine traurige Nachricht ereilt gestern oder in der Nacht zu gestern, dass der, ja, gerade für uns Genre-Kino-Fans doch ziemlich bekannte und auch beliebte Schauspieler John Saxon gestorben ist, die meisten ja aus der Nightmare on Elm Street-Reihe kennen dürften oder aus Black Christmas oder Enter the Dragon an der Seite von Bruce Lee oder auch bei Dario Argento und Tenebrae. Das waren schon, ich sag mal so, das ist immer ein bisschen klar, er ist, glaube ich, eine Lungenentzündung war es, glaube ich, also kein natürlicher Tod in dem Sinne. Er war natürlich auch schon ziemlich alt, das muss man schon sagen, aber es ist trotzdem irgendwie immer so, wenn man gerade so aus unserem Filmbereich kommt, aus dem Horrorbereich, ist es schon immer traurige Nachrichten, wenn diese Leute alle dann irgendwie dann versterben, ne?
Ja, durchaus, auf jeden Fall. Also, er ist ja auch so, er ist ein typischer Schauspieler, der irgendwie immer dabei ist. Das ist so einer, du guckst einen Film, hast null auf dem Schirm, dass er drin ist, und dann siehst du und denkst so, ach ja, klar.
Eigentlich immer, er kann, ja, ist immer sympathisch. Er kann so Fieslinge bringt er charismatisch rüber, aber auch die gutherzigen Rollen bringt er irgendwie rüber. Also, ist ein Schauspieler, den man irgendwie nie böse sein kann oder so. Der wirkt immer sympathisch dabei. Also wirklich ein großartiger Schauspieler und der hat einfach auch 60 Jahre lang Filme gemacht.
Ne? Das ist Wahnsinn, Wahnsinns-Repertoire, ja.
Ja, beeindruckende Leistung. Da hat er auch wirklich war sich auch für nichts zu schade, hat im Italo-Kino mitgespielt, in billigen Slashern, aber auch einfach in hochwertigen und guten Filmen. Und da kann man einfach nicht meckern, ja. Ja, nicht meckern können wir, glaube ich, heute, ich bin mir gar nicht sicher bei dir, aber ich sag's für mich schon mal, können wir auch über den heutigen Film tatsächlich nicht, denn wir reden über 30 Days of Night, den Vampirfilm aus dem Jahre 2007 mit eben Josh Hartnett in der Rolle. Und du hast mich noch darauf hingewiesen, und das ist vielleicht für die Hörerinnen und Hörer ein sehr wertvoller Hinweis, der ist auf Prime, der Film, kann das sein?
Genau, auf Amazon Prime habe ich ihn selber geguckt, weil ich habe nach dem Umzug jetzt immer meine Filmsammlung noch nicht ausgepackt, das werde ich jetzt erst die Woche mal tun. Und war dankbar, dass ich ihn deswegen nicht aus der Kiste kramen musste und suchen musste, sondern dass er bei Prime zu haben ist, aktuell im Prime-Abo. So, ja.
Ja, ist ja perfekt. Also wer den Film von euch nicht im Regal hat, der kann da den Film quasi direkt noch am besten bevor ihr diese Episode hört. Also jetzt abbrechen, Film gucken, weiterhören. Macht am meisten Sinn. Und für alle anderen gibt's jetzt erstmal den Trailer zu 30 Days of Night.
They? Who are they?
Vampires don't exist, Jake.
That cold ain't the weather. That's death approaching.
They're tearing through everyone's home.
We can last the month.
Ja, 30 Days of Night hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,1 von 5, in der IMDb 6,6 von 10, ist in Deutschland ungeschnitten ab 18 Jahren freigegeben, war tatsächlich gar nicht so eine billige Produktion, hat immerhin 30 Millionen Dollar gekostet, hat aber auch 75 Millionen Dollar eingespielt. Damals im Herbst 2007 hatte eine Kinokasse oder ein Boxoffice Konkurrenz von American Gangster oder beispielsweise von Saw 4. Und interessant finde ich an dem Film ist, dass der ja produziert ist von Robert Tappert und von Sam Raimi, die ja unter anderem für die Tanz der Teufel-Saga zuständig sind. Und Sam Raimi den tatsächlich auch drehen konnte, drehen sollte. Jetzt, wo du den Film gesehen hast, und ich weiß jetzt nicht, ob du mit der Comic-Vorlage vertraut bist, aber kannst du dir diesen Film auch als Raimi-Stoff vorstellen?
Also ich weiß, dass es auf dem Comic basiert, aber kennen tue ich es nicht. Aber ja, unter dem Raimi wäre das, glaube ich, deutlich mehr mit Relief passiert, das Ganze. Dann wäre es, glaube ich, deutlich drüber gewesen, weil so ist der Film, das werden wir noch erörtern sicherlich. Der ist ja sehr ernst. Der steckt wenig oder fast gar keine humoristischen Töne oder irgendwelche Auflockerungen an. Und ich glaube, unter dem Raimi wäre das deutlich skurriler und ja, vielleicht so fast ein bisschen augenzwinkerner geworden, eher Richtung seiner ja bekannteren Werke Evil Dead und Co. Ich könnte mir das vorstellen, dass das so ein eher fast schon Fun-Splatter geworden wäre unter seiner Leitung. So ist es ja doch ein sehr ernster Film.
Ja, Regie geführt hat David Slade, der auch eine sehr seltsame Vita hat. Also hat
total, ja.
30 Days of Night, was ja, so wie sei verraten, zumindest für mich schon mal ein ziemlich guter Film ist. Hard Candy, ja, mögen viele. Bin nicht so ein großer Fan davon, aber rein thematisch grenzt er sich ja dennoch, egal wie man ihn findet, ziemlich ab von seiner Twilight-Produktion, nämlich Eclipse, die er gedreht hat. Also es ist schon mal ein sehr buntes Potpourri, würde ich mal behaupten.
Ja, es ist eine sehr skurrile Mischung, finde ich auch. Ich habe auch ganz vergessen, es hätte eher ein Twilight gedreht. Das habe ich gestern noch mal nachgeschaut, dann nach dem Film gucken. Und ja, war auch kurz verwirrt. Hatte ich nicht auf dem Schirm.
Hat er wahrscheinlich auch selber nicht mehr auf dem Schirm. Und denkt jedes Mal, wenn der Letterboxd auf, ach du liebe Neune. Denkt sich Josh Hartnett auch bei vielen seiner Filme, aber hier nicht. Also Josh Hartnett hat man schon erwähnt. Ansonsten eigentlich auch eine, sag ich mal, jetzt nicht unbedingt jetzt eine AAA-Besetzung, aber trotzdem eigentlich alles bekannte Leute. Melissa George, die ja auch Genre-Erfahrung hat, Sachen Dark City, Lonely Place to Die oder auch Mulholland Drive hat sie auch mitgespielt.
Ja, genau. Danny
Houston ist dabei. Ben Foster, also das sind alles bekannte Gesichter und die auch, so viel sei auch schon mal verraten, auch tatsächlich zum Gelingen des Films beitragen. André, du hast jetzt die großartige Aufgabe, Pascal heute zu ersetzen und den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz mal zusammenzufassen, worum es in 30 Days of Night geht.
Gerne. In Barrow, der nördlichsten Stadt Alaskas, herrscht Aufbruchstimmung. Der letzte Sonnentag geht dem Ende zu. Es stehen 30 Tage bevor, in denen die Sonne nicht aufgehen wird. Doch den Verbliebenen stehen keine ruhigen Tage bevor, denn Telefone werden verbrannt, Schlittenhunde getötet und schließlich fallen alle elektrischen Verbindungen aus. Als ein geheimnisvoller Fremder in der Stadt auftaucht und mysteriöse Warnungen ausspricht, ist es schon zu spät. Eine Gruppe von Vampiren ist in der Stadt und will das Ausbleiben des Sonnenaufgangs für ein längeres Blutfest nutzen. Es kommt zum Massaker, die Überlebenden müssen sich verstecken, 30 Tage lang.
Dankeschön. Ich finde, das hast du nicht ganz auf dem Niveau, wie wir es gewohnt sind, gemacht, aber es war schon mal.
Du, Pascal, ist halt einzigartig, da komme ich nicht ran.
Aber du hast es schon gut auf den Punkt gebracht. Ich finde ja, allein das Grundsetting, diese Grundprämisse, du bist in Alaska, auch wenn es in Neuseeland gedreht ist, aber du bist fiktiv in Alaska. Die nächste Straße ist viele, viele Kilometer weg, oder die nächste große Stadt, besser gesagt. Es ist Polarnacht. 30 Tage lang dunkel. Das ist zum einen ein perfektes Setting für einen Horrorfilm, finde ich. Und natürlich auch ein perfektes Setting für Vampire, ne?
Es liegt quasi auf der Hand. Also die Ausgangssituation, die Prämisse des Films, ja, schreit nach einer Umsetzung quasi. Also das ist wirklich optimal, ja. Und gerade für das Thema natürlich. Und damit hält der Film ja auch überhaupt nicht hinterm Zaun. Also kann man ja auch mal nochmal sagen, für alle, die den jetzt nicht kennen, es ist kein Film, der jetzt irgendwie bis zur Hälfte versteckt, dass es um Vampire geht, wie jetzt ein From Dusk Till Dawn oder so, sondern es ist halt sehr, sehr klar.
Ja, und es geht auch relativ zügig der Anfang vonstatten. Also wir bekommen eine kurze Einführung von den Figuren, lernen Stell kennen, dass Eben, gespielt von Josh Hartnett, ein Sheriff ist dort im Barrow und unsere Hauptfigur ist, und er ist getrennt von seiner Frau Stella, die auch weg will, also die jetzt noch vor Einbruch der Polarnacht unbedingt Barrow verlassen will, hat dann noch einen Unfall und steckt fest und muss deswegen natürlich im Barrow bleiben, was natürlich zum einen diese zwischenmenschliche Komponente hat, aber natürlich auch eine Spannungskomponente mit sich bringt. Und der hat am Anfang, muss ich sagen, aber es zieht ja auch durch den ganzen Film, deswegen vielleicht gleich mal der Aspekt schon mal genannt. Ziemlich schöne Bilder, muss ich sagen. Also ich finde, der ist richtig gut gefilmt. Du hast zwar natürlich hier und da so ein paar CGI-Ergänzungen, sage ich mal, gerade auch wenn, also die haben ja diese Holzstadt quasi, Barrow, haben sie ja quasi nachgebaut in Neuseeland, größtenteils. Also es sind schon alles echte Settings, aber du siehst dann halt so bei Totalen oder so bei Panoramaaufnahmen, siehst du halt, dass mit CGI ein paar Gebäude ergänzt wurden und hier und da ist auch mal, ja, sind halt ein paar CGI-Ergänzungen, aber ansonsten ist es echt gut gefilmt. Nur eine Sache, die hat mich von Anfang an gestört, und das ist diese Wackelkamera. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich fand, das hat sehr viel von seiner Wirkung genommen, das Ganze. Also es ist immer, die Kamera ist nie so ruhig, aber es ist so unangenehm unruhig irgendwie.
Ich weiß schon, warum sie sie gewählt haben, glaube ich, weil der Film ja auch diesen, er will ja dieses Chaos ziemlich produzieren, ne? Also dass die Bewohner, die Einwohner, die wissen nicht, was los ist. Es beginnt ja so ganz ja am Rande, so hier und da verschwindet jemand, es schallen Schreie durch die Nacht. Wie gesagt, hier in der Strom fällt aus, solche Geschichten. Und ich glaube, die Kamera möchte das versinnbildlichen, dass in der Stadt so eine Panik ausbricht, so eine Unruhe, so eine Ungewissheit. Keiner weiß richtig, was los ist. Leute rennen über die Straßen, werden angegriffen, aber keiner hat so eine Übersicht. Und das soll die Kamera so ein bisschen einfallen. Ich gebe dir aber recht, dass es ein bisschen anstrengend ist. Aber ich glaube, es hat schon einen audiovisuellen oder beziehungsweise in dem Sinne einen visuellen vor allem Grund, warum das, glaube ich, so gewählt ist. Es soll dieses Chaos in der Stadt symbolisieren. Aber ich gebe dir vollkommen recht, es ist ein bisschen anstrengend.
Aber ansonsten sieht's ja echt gut aus.
Es sieht gut aus, der Film ist, wie du sagst, der ist ja auch jetzt keine B-Ware, hat ein Budget, und das sieht man auch. Also der sieht gut aus, gerade auch, kommen wir ja auch sicherlich drauf, die Masken beziehungsweise die Fratzen der Vampire finde ich ja extrem gelungen, weil die wirklich sehr abscheulich und bösartig aussehen. Und nee, optisch ist es ein sehr, sehr solider Film, ja.
Es sehen ja auch relativ früh, dass dort erste Anwohner von dunklen Gestalten attackiert werden. Da ist es noch so ein bisschen, ja, noch nicht ganz klar, ob das irgendwie coole Vampire sind oder coole Zombies sind. Auf jeden Fall ist es blutig am Anfang, und dann setzt eben die Polarnacht ein. Und es ist ja eigentlich fantastisch. Man kann ja einfach auch das zusammenfassen und sagen, ohne Licht keine Zivilisation. Das hat jemand irgendwo geschrieben in der Rezension zu dem Film. Und das ist eben so, dass in so einer privilegierten Gesellschaft, wie hier diese Leute leben, wenn dadurch das Licht ausgeht, bricht Chaos aus sozusagen. Und dann kommen sozusagen die Outlaws einfach in die Stadt und sorgen für Chaos. Das hat auch so ein bisschen Western-Setting, fandst du nicht?
Ja, total, hat er auch. Weil auch die Vampire, die treten ja so als Gang auf, ne? So ja, als Bande, die stehen. Es gibt ganz viele Shots, wie sie so, ja, so sich aufbauen in einer Formierung, möchte ich fast sagen, so als Gruppe, und mit ihren schwarzen Trenchcoats und so weiter. Und das hat schon sowas von Standoff oft. Auch die, also so, das ist immer die Vampire gegen die Menschen, so als Standoff. Vollkommen, ja, da hast du recht. Das hat so einen leichten, ja, Western-Style, aber halt im Schnee.
Und ein paar Züge von Carpenter's The Thing hat das Ganze auch, fand ich irgendwie. Diese ganze Situation einfach, dass du in so einem Areal bist und quasi keine Hilfe bekommen kannst und keine Hilfe holen kannst.
Und ja, so diese Abgeschiedenheit, ne? Das Abgeschnittensein von der Außenwelt, man kommt nicht weg, ja.
Ja, und dann eben noch dieses Schneeding. Du hast natürlich hier nicht dieses alle sind verdächtig drin, aber auch dieses, ja, dieses Verschanzen, was du ja auch schon von in der Inhaltsangabe so ein bisschen angedeutet hast, zu der wir gleich noch kommen, dass die Leute sich eben verschanzen müssen und ausharren müssen irgendwie, weil sie auch merken, dass sie irgendwie keine Chance haben, hier sonst lebendig durchzukommen und so. Das hat schon ein paar Versatzstücke aus anderen Filmen. Wie fandst du denn die Vampire selbst? Also die sind ja sowohl in der Vorlage, die ich tatsächlich zumindest mal angefangen habe, ich bin nicht ganz durchgekommen, aber ich habe den ersten Comic gelesen von 30 Days of Night, und sie sind ja schon eher, ja, nicht so diese, eben, ich habe perfektes Beispiel dir erzählt, nicht so diese Twilight-Zombies und auch nicht diese Lost Boys-Zombies, Entschuldigung, Vampire. sie sind ja schon eben wie Zombies eher so ein bisschen animalistischer in ihrem Auftreten, in ihrem Habitus. Und auch so ihr Aussehen, diese schwarzen Augen, diese weiße Haut, und sie haben so Reißzähne, aber nicht nur zwei, sondern alle Zähne sind ja quasi so Reißzähne so ein bisschen. Und sie sprechen so eine komische Sprache. Ja, genau. Und sind super stark natürlich, auch super schnell. So ein bisschen so wie diese schnellen Zombies in 28 Days Later, nur eben als Vampire. Und ich weiß gar nicht mehr, durch was man die alles töten konnte. Ich glaube, durch Feuer.
Feuer, Enthaupten, genau.
Und Sonnenlicht natürlich.
Und Sonnenlicht, ja, genau.
Ja.
Jetzt der Klassiker, jetzt so Pfahl ins Herz, gibt's jetzt hier tatsächlich nicht in dem Film.
Genau, der Schießen klappt auch nicht und solche Dinge, aber und so, ja genau, und so diese typischen Vampirregeln, die spielen quasi in dem Film keine Rolle, irgendwie Kreuze oder irgendwie geweihtes Wasser oder sowas und oder irgendwie Knoblauch und sowas. Wie fandst du die?
Ja, wie gerade schon gesagt, also rein optisch genial. Ich bin tatsächlich kein Freund von diesen Schnösel-Vampiren. Weißt du, hier so interviewt einen Vampir und so, yeah. Diese Barock-Vampire, das ist null mein Ding, kann ich nicht leiden, mag ich einfach nicht. Also finde ich nicht ansprechend, finde ich nicht gruselig. Dieser, weißt du, der Vampir als kultivierter Antagonist irgendwie. Das bei einem Dracula geht das gerade noch so irgendwie, aber nee, so, sonst generell bin ich ja nicht so der Freund von. Und deswegen bin ich hier begeistert von der Darstellung der Vampire. Also optisch wie einmal, wie du sagst, das ist guter Begriff für die so animalisch. Die sind so fast wie so Wildtiere, die so einen anfallen. Ne? Die rennen ja auch oft auf so allen Vieren und springen dann so durch die Luft. Und gefällt mir sehr, sehr gut. Die sind richtig bösartig. Und wie gesagt, die Gesichter sind richtig grausam und dunkel und böse. Und wie du auch sagst, diese Reißzähne, ne? Also kein normales Gebiss, sondern diese Eckzähne, wie man es sonst irgendwie kennt. Sondern es sind wirklich so richtig beißwütige, brutale Viecher einfach. Und zudem machen sie auch teilweise so Grudge-Geräusche, die knarzen dann auch so, und dazu dann diese ja, dunkle Sprache, die sie da, also sie können ja schon reden, ne? Also sie unterhalten sich miteinander und sagen halt ganze Zeit, die haben so einen Anführer eben, der ganze Zeit halt irgendwie halt, ne, und ja, und die Menschen, die müssen die alle ausrotten und hast du nicht gesehen. Und gefällt mir super. Ich mag die Darsteller total, die sind einfach roh, bösartig und brutal. Und das finde ich super.
Dann interessiert mich, hast du Daybreakers gesehen?
Nee, den kenne ich tatsächlich nicht. Der ist auf meiner Watchlist schon ewig.
Ah, okay, dann bin ich mal gespannt, wenn du den siehst, wie du das findest. Das dürfte dann tatsächlich auch so ein bisschen in diese Richtung gehen für dich.
Ah, okay, dann muss ich den mal nachholen.
Ja. Ja, dann haben wir hier so einen Weirdo-Typen, Ben Foster, der wird auch schon aufgrund seines Verhaltens hier früh im Film inhaftiert. Der ist ja so ein bisschen jünger und Fan dieser Vampire und wird da gerne auch ein bisschen mitmischen bei der ganzen Sache. Und auch, und das finde ich ganz gut, es wird halt eben, wie du sagst, nicht lange irgendwie im Verborgenen gehalten. Auch den Figuren wird ja, recht schnell in der Handlung klar, dass hier was mit rechten Dingen, also dass hier was nicht mit rechten Dingen zugeht und dass hier Vampire sind. Es wird ja dann auch so eine Ausgangssperre verhangen in Barrow. Und das ist alles ganz gut gemacht, finde ich. Das trägt alles ein bisschen zur Atmosphäre bei. Und das sind ja alles Sachen, da kann man sich halt drüber streiten. Vielleicht deswegen an dieser Stelle schon mal das Thema. Die Laufzeit des Films, die ist ja durchaus mit, ja, in 2 Stunden waren es nicht ganz, aber ich glaube 150 Minuten waren es dann schon. Was natürlich für so einen Horrorfilm, der im Prinzip eine relativ schlichte Story erzählt, der doch schon ziemlich lang ist. Und ich denke jedes Mal, ja, okay, hier an der Stelle, ist es vielleicht ein bisschen zu lang, aber am Ende denke ich mir auch, okay, aber das hat irgendwie die Figuren so ein bisschen tiefgründiger gemacht und irgendwie auch auf, ja, so ein bisschen, man hängt dann mehr an den Figuren einfach, weil die einfach relativ viel Raum zum Atmen bekommen in dem Film. Wie ging's dir da?
Ich finde dadurch, dass du hast ja schon angesprochen, also der Film hat ein sehr schnelles Pacing. Gerade am Anfang, wie du sagst, ist mir auch, hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm, weil ich habe den jetzt auch wirklich eher seit bestimmt 6, 7 Jahren nicht mehr gesehen gehabt. Ich habe ganz vergessen, wirklich, wie schnell der Film ist, wie schnell er auch zum Punkt kommt, wie schnell es da losgeht, die Action. Ja, es dauert wirklich keine 10 Minuten, dann verschwindet der Erste unterm Haus mit gefressen, so quasi. Und das zieht der Film, wie du auch sagst, sehr durch. Und das hilft ihm. Deswegen, der Film wirkt, am Ende, finde ich, wirkt er nicht wie seine Laufzeit. Er wirkt deutlich kürzer, weil das Pacing so flott ist. Dann hast du ja, wie gesagt, dann hast du den Part, wo sie dann anfangen, eben sich zu verstecken. Ne? Sie merken, sie haben keine Chance, sie kommen nicht gegen diese Übermacht an. Sie merken, sie sind als Mensch unterlegen und fangen sich dann an, da auf diesem Dachboden zu verstecken, ne? Der so gut versteckt ist mit dieser Luke, wo sie glauben, dass sie das nicht finden. Und dann könnte man vermuten, dass der Film halt dann dieses Problem bekommt, was viele Horrorfilme haben, die mit solchen Verschanzungsszenarien arbeiten, dass dann eben so eine Ruhe reinkommt, die den Film streckt. Und das schafft 30 Days of Night sehr gut zu umgehen, indem er immer wieder Anlässe schafft, um trotzdem Bewegung ins Spiel zu bringen. Ja, dann sagen sie, okay, es geht ja um 30 Tage und die Zeitsprünge sind teilweise sehr krass. Ne? Also es springt direkt, glaube ich, mal vom ersten am zweiten Tag auf den siebten im ersten Sprung quasi. Und dann kommt halt so, ja, okay, wir sind jetzt hier seit 4-5 Tagen schon auf dem Dachboden. Wenn wir hier weiter überleben wollen, brauchen wir halt Vorräte. So, dann wird ein Trupp losgeschickt, die Vorräte sammeln sollen. Da geht natürlich auch wieder was schief. Es gibt wieder Action, es wird wieder gefressen. Nur 2 von 8 Leuten schauen zurück nach dem Motto so. Und dann, keine Ahnung, dann kommt das nächste Szenario, wo der demente Großvater glaubt, er muss jetzt aufbrechen und verlässt plötzlich den Dachboden und rennt raus. Und einer hinterher, der Sohn. Und dann gibt's wieder Action. Ne? Also der Film schafft immer, vielleicht manchmal ein bisschen zu gezwungen. Ne? Das ist natürlich so die Sache, so, okay, der Deal ist so, wir haben keine Chance, wir wollen es verschanzen, aber trotzdem müssen jetzt irgendwie Bewegungen rein, also muss sich was erdacht werden. So, aber ich fand das trotzdem, ist geschenkt, so, es funktioniert trotzdem ganz gut, dass immer wieder Szenarien aufgemacht werden, damit Bewegung ins Spiel kommt. Und das macht der Film eben durchgehend, trotz dieses Verschanzungs- und Versteckszenarios. Und dadurch wird nicht wieder A, nicht langweilig, und B, da, ja, wirkt er nicht so lange, wie er eigentlich ist, finde ich.
Wen ich beeindruckend fand, das war auf jeden Fall Danny Houston, der hier ja mal richtig beeindruckend massiv und rabiat zu Werke geht, quasi als Gangleader dieser Vampirgruppe dort. Und das hat er richtig gut gemacht, fand ich. Also ich werde jetzt nicht sagen, dass ich Angst hatte vor ihm, aber er war schon ein bisschen zum Fürchten. Und,
ja, und er hat, finde ich, auch als Anführer, hat er da noch so, er sticht so ein bisschen raus gegenüber dem Rest der Vampire, finde ich.
Er ist doch der eloquenteste unter den wütenden.
Das meine ich. Er hat noch so den leichten intellektuellen Touch. Und der Rest ist dann wirklich so die Meute. Und er hat so als Leader, er ist zwar auch bösartig und wirklich auch finster, aber ich finde, genau, er hat noch so gerade so diesen letzten Schliff, Zivilisation in sich. Ja. Dass ihn noch so zu was Besonderem macht. Und das finde ich auch. Klappt sehr gut, ja.
Ja, ja, und die Blutsauger, die feiern dann quasi eine richtige Party in Barrow und schnappen sich irgendwie jeden, der nicht bei 3 auf Bäumen sitzt. Und da gibt's auch echt ein paar, muss ich sagen, ein paar echt harte Szenen.
Oh ja.
Da, die jetzt vielleicht gar nicht so, ja, doch grafisch sind die auch durchaus hart, aber auch so einfach diese ausweglosen Situationen, die da teilweise gezeigt werden. Also, ich weiß nicht, ob du dich an die Szene erinnerst, in der die eine Frau dort so eingekreist wird von den Vampiren und so nacheinander attackiert wird und immer mehr von ihrer Haut zerfetzt wird und
die sie als Lockvogel nehmen, um die anderen rauszulocken.
Ja, das war schon eine ziemlich beeindruckende und auch echt krasse Szene, muss ich sagen. Also die natürlich zum einen gut ist, aber auch echt unerwartet hart ist. Und das finde ich gerade an diesem Film gut. Es ist letztendlich ja, ich meine, bei einem Budget von 30 Millionen, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Es ist natürlich ein Film, der den Mainstream anspielen soll. Aber ich finde trotzdem gut, dass der eben kaum Kompromisse eingeht, um dort zu landen. Hm. Also ich finde schon, dass der eigentlich schon fast, also nehmen wir nur als Vergleich so einen Film, wie der noch teurer war, aber World War Z zum Beispiel, der auch ganz klar ein Zombie-Film ist oder ein Epidemie-Film ist, der auch für das Mainstream-Publikum ausgelegt ist, und der war zum Beispiel bei weitem nicht so brutal und hart
wie der Film. Gar nicht. Nee, ich war auch wirklich nochmal überrascht aufgrund der Härte. Hatte ich auch nicht auf dem Schirm. Haben mich einige Szenen nochmal, wie du sagst, entweder aufgrund der Konsequenz überrascht. Er ist halt wirklich sehr konsequent und wie gesagt auch überhaupt nicht lustig, und er ist null, er hat keine auflösenden Höhepunkte irgendwie, die dich mal durchatmen lassen, sondern er zieht diese Ausweglosigkeit und diese Tristesse und diese Härte ja auch dann durch. Aber eben mal, er hat auch tatsächlich ein paar richtig harte Splatter-Szenen, die ich auch nicht mehr auf dem Schirm hatte. Also da gibt's ein paar, wo dann auch George Hart zum Beispiel den einen oder anderen mit der Axt bearbeitet, genau, auch dem dann am Ende bei dieser Müllschlucker da, wo der eine reinfällt. wo er dem einen Vampir dann da den Kopf da auch abhackt mit mehreren Schlägen so in den Nacken und alles in der Aufnahme. Das ist schon A, gut gemacht, tolle Effekte, und B, wirklich echt drastisch für so einen Film, ja.
Ja, und so ist, kommen auch wirklich keine Längen auf. Der hat echt so auch so ein paar schöne Highlight-Szenen bei, auch wenn ich mich an das kleine Vampirmädchen dort erinnere.
Oh ja, das ist auch bitter.
Die natürlich, das finde ich witzig, dass sie halt so ein kleines Mädchen darstellen sollen. Ich glaube, das ist eine längst erwachsene Schauspielerin damals gewesen, weil man an ihrem Oberarm auch das Logo von den einstürzenden Neubauten und tätowiert sieht auf dem Arm. Ich glaube nicht, dass ein kleines Mädchen das schon
echt
gehabt hätte. Ja, ja. Das, wenn man das Bild anhält, sieht man das.
Das recht, aber die hat doch so eine, Winterjacke an.
Nee, die hat die Oberarme frei. Muss mal gucken nochmal.
Ach nee, das war's. Nee, Entschuldigung. Ich hab's falsche Mädchen verwechselt. Ja, nee, du hast recht, ja.
Ja, das ist ganz interessant. Ja, aber das sind alles so ein paar beeindruckende Szenen, oder wie sich der Typ, der auch bei Sons of Anarchy mitgespielt hat, dort mit diesem komischen, ja, was war denn das für ein Gerät? Es war so eine Art Schneeflug, aber so ein Ding, was halt so große Schneewände durchbohren kann, sowas in der Art, ne? Und wie der sich dort durch die Vampirhorden durchmetzelt, auch ein schöner Action-Moment, und das ist echt ziemlich gut.
Ist aber auch leider die dümmste Szene im Film, wo er sich dann opfert. Und nicht mal 3 Sekunden noch wartet, um alle zu erwischen, sondern er sprengt sich zu früh und erwischt so, glaube ich, einen. Also das dümmste Selbstopfer aller Zeiten eigentlich. Das ist ein bisschen schade, ja.
Ja, ja, dann können wir uns gleich, kommen wir noch zu einem Thema, das auch so ein bisschen dazu passt. Unsere Figuren bewegen sich dann wirklich in eine ausweglose Situation, und das hat dann eben genau diese The Thing-Motive auch so ein bisschen, und das wird dann auch zwischenzeitlich, haben wir halt dieses Kammerspiel und eben diese Western-Elemente drin, und das macht echt Spaß. Also es ist echt gut gemacht, weil du halt auch eben auch durch die Besetzung, die eben auch toll agiert, allen voran eben Josh Hartnett, die das Ganze so ein bisschen aufwerten, und er selber ist ja der Held der Geschichte, und wenn wir jetzt zum Finale des Films kommen, da streitet man sich so ein bisschen drüber. Er sieht die einzige Möglichkeit, dort rauszukommen, darin, dass er selber diesen finalen Schritt machen muss, indem er die Seite wechselt zu den Vampiren und sich quasi selber beißen lässt und zum Vampir wird und dadurch seine liebsten Menschen retten kann. Streitbare Lösung des Problems, wie fandst du es?
Bin ich seit dem ersten Mal vom Film kein Fan von, tatsächlich. Das Problem, was ich dabei habe, ist, und ja, jetzt wir reden über Logik in einem Vampir-Horrorfilm, aber trotzdem, auch so ein Film hat Regeln. Und Josh Hartnett kann, in dem Moment, wo er das unternimmt und tut oder plant, er kann ja nicht wissen, was mit ihm passiert, wenn er das macht. Ja, alle anderen, also rein von der Logik der Figur her, alle anderen, die er auch jetzt auf seinem Weg dorthin in den 30 Tagen getroffen hat oder erlebt hat, wenn sie gebissen wurden, haben sich eben auch in Vampire verwandelt, das weiß er, aber wurden eben auch böse und haben ihn angegriffen. Ja, sie wurden auch Menschen, wollten Menschenblut und wurden eben auch zu wilden Bestien. Und ja, woher soll er denn wissen, dass das bei ihm nicht auch passiert und er nicht seine Freunde instant angreift? So, und ja, passiert ja dann nicht, ne? Und er wird ja dann quasi, er kriegt die Kräfte der Vampire, aber ist trotzdem noch im menschlichen Geist und greift dann quasi den Vampiroberhaupt an. Aber ja, wie gesagt, er kann das ja nicht ahnen. Also es hätte ja eigentlich laut seiner Logik, die ja eigentlich, das, was er weiß über diesen Virus oder wie man immer das nennen will, über dieses Phänomen, müsste er eigentlich denken, okay, wenn ich mir das jetzt irgendwie, er spritzt sich das ja, ne, was, er weiß ja auch nicht, ob das funktioniert, alle werden ja gebissen, aber ja, nach der Logik müsste er eigentlich denken, okay, wenn ich zum Vampir werde, werde ich auch, ein Monster quasi und greife Menschen an, also von daher, das ist leider ein bisschen ungereimt, finde ich.
Was mir gut gefallen hat, war diese Konstellation in Barrow, in dem Ort selbst, weil du hast es ja oft so, dass in Gefahrensituationen, in Filmen explizit jetzt, dass dort immer welche so ein bisschen ausreißen und einen auf super hart tun oder auf Alleingänger tun und ich mach die jetzt alle platt oder die Gruppe manipulieren, und das hast du hier halt in diesem Film, soweit ich mich jetzt erinnern kann, eigentlich gar nicht, sondern du hast eher dieses Motiv, dass die Bevölkerung dort, die ja sowieso ohnehin relativ klein ist, dass sie in so einer Gefahrensituation, in so einer Extremsituation eher zusammenhält und sich gegenseitig unterstützt. Und das fand ich ziemlich gut, weil das irgendwie eigentlich nicht so häufig ist in so Filmen.
Stimmt, du hast halt nur, also an sich ist es halt schon so eine Community irgendwie.
Ja. Also ich glaube, das ist auch einfach so, weil wenn du in so einem Ort wohnst geht es auch gar nicht anders,
ja, weil als da ist in eine Community zusammenzunehmen. Da sind ja nicht so viele Leute einfach. Ne? Du kennst, jeder kennt jeden und das ist ja quasi so Dorfgemeinschaft in einer Extremsituation, genau.
Ja, da braucht halt jeder mal Hilfe, wenn man Reifen wechseln muss und der eine kann das, dafür kann der andere Motor reparieren und sowas. Ich glaube, das ist dann einfach so. Aber das fand ich einfach angenehm mal zu sehen.
Ja, und trotzdem muss es ja den einen Miesepeter-Typ geben, der auf dem Dachboden immer Stunk macht, ne, der anfängt da rumzuschreien, rumtrampelt. Das ist halt auch so ein Ding. Die sind auf diesem Dachboden, da muss man doch zurückkommen, weil das ja auch schon so, weil es ja ein bisschen länger dauert, diese Szenen, die auf dem Dachboden sind. Wo sie auch dann sagen, ne, hier ist es geheim und wir müssen uns verstecken, wir haben keine Chancen, wir müssen ruhig sein. Und trotzdem irgendwie gehen die da ganze Zeit im Dachboden im Kreis, haben alle Schuhe an, stampfen da über den Holzboden. Weißt du, das könnte jederzeit, du weißt noch nicht, ob unten im Haus ein Vampir ist, sehen sie ja nicht. Sie haben ja nur diesen kleinen Fensterspalt, wo sie rausgucken können. Ja, der eine fängt ganz halt rumzubrüllen, dann sitzen sie sich am Streiten. Und ich denke mir so, Leute, vielleicht könnt ihr alle mal die Fresse halten. Das finde ich so ein bisschen immer, wie gesagt, es hat so ein bisschen rausgerissen immer, weil, ja, alle wissen um die Situation und das heißt, hier, wir müssen uns hier absolut ruhig verhalten und trotzdem hier der Big Guy, der auch mit seinem Schneepflug rumfährt, der wiegt ja auch locker irgendwie so 330 Kilo oder so, ist ein riesiger Kampfkoloss und der marschiert da im Kreis und stapft auf und ich denke mir, Leute, also eigentlich, wenn ihr die ganze Zeit so tut, als ob die halt irgendwie eine Maus auf 250 Kilometer furzen hören können, dann müsstet ihr vielleicht noch ein bisschen ruhiger sein, damit das funktioniert, aber ja, geschenkt.
Ich fand das Ende, was du ja eben kritisiert hast, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich es finde. Ich hatte es auch irgendwie nicht mehr so in Erinnerung, also ich konnte mich nicht mehr dran erinnern.
Wie gesagt, ich find die Idee halt irgendwie schwierig, weil nach dem Logikkonzept der Figur funktioniert sie nicht. Was dann aber passiert, dieser Endkampf an sich zwischen Josh Hartnett als guter Vampir und eben dem Oberhaupt da der Vampir-Community, der ist an sich schon cool und der ist auch cool inszeniert, wo dann alles brennt und die anderen stehen drumherum und dann fighten die da eben und Josh Hartnett beweist jetzt so quasi seine Seite ist das Haupt und erledigt ihn ja dann auch, den Obervampir und so, und alle anderen haben Respekt und fliehen und so. Das ist schon cool inszeniert, aber mich stört eben rein die Ausgangslage eben von der Logikseite her der Figur.
Ja, ich glaube, das haben sie dann einfach auch, haben sich entschieden, Logik oder bringen wir noch so eine emotionale Komponente nochmal zusätzlich rein und zumindest die wirkt ja auch, also gerade so auch diese Momente, als Evil mit seiner Frau dort quasi auf dem Schneehügel sitzt und sie im Sonnenuntergang sitzen, in der Erwartung, dass Evil gleich quasi sich auflöst dort. Das hatte mich schon emotional gepackt, muss ich sagen, weil man schon natürlich denen so ein Happy End gegönnt hat, auch gerade eben, weil es natürlich diese Familiengeschichte auch ja eben mit sich bringt in diesem Film, dass sie eigentlich getrennt sind voneinander und eben diese Familie löst die Probleme, Message hat, das ist ja auch immer nicht verkehrt, noch eine schöne Botschaft mit reinbringen. Aber
natürlich
es hat am
das Ende mit dem Ende auch ist natürlich auch mit Ansage und schließt ja auch den Kreis, ne, weil am Anfang des Films stehen sie ja da und da unterhalten sie sich ja drüber, dass dieser Spot quasi in der im letzten Abend vor dieser 30-Tage-Phase ja immer so der beliebteste Spot für Dates ist, weil das natürlich sehr romantisch ist, wenn man mit der begehrten, angebeteten Frau den letzten Abend des Monats quasi, den letzten Sonnenuntergang des Monats dort verbringt. So, da reden sie ja am Anfang schon drüber, ganz am Anfang des Films zum Opening und genau da endet der Film ja dann auch.
Ja, ich hatte den echt nicht so gut in Erinnerung. Ich habe auch noch meine alte Letterboxd-Wertung gesehen, mit der bin ich jetzt nicht mehr übereingekommen, muss ich sagen. Also ich fand so gerade eben dadurch, dass der auch halt so ernsthaft seine Prämisse durchzieht, das hat mir richtig gut gefallen und es hat jetzt mal, war halt mal was anderes, dass du so einen Vampirfilm hast, ohne so eine gewisse Coming-of-Age Motivlage oder ohne einen Romantikeinschlag und solche Sachen. Das war echt gut und ich muss sagen, der gehört für mich relativ easy zur Speerspitze des Blutsaugerfilms, also zumindest im modernen Kino, wenn wir jetzt mal eben die klassischen Dracula-Sachen ausklammern, aber so an modernen Vampirfilmen ist der für mich schon so mit Top-Notch dabei. Und allein die Prämisse, ich finde sie halt, um es nochmal zu wiederholen, halt dieses Abseits der Zivilisation, das kleine Örtchen, 30 Tage absolute Dunkelheit, das ist halt ein perfektes Szenario für so einen Film. Die Inszenierung ist wirklich sehr hochwertig, du hast es gesagt, Make-up, Effekte, die paar CGI-Effekte, die sind okay, die passen, aber alles, was handgemacht ist, sieht gut aus, schöne Bilder, tolle Atmosphäre, ja, ein bisschen getrübt halt durch die Kameraführung, die hat mir eben nicht so ganz gefallen, aber er hat die nötige Härte, hat ein paar Splatter-Einlagen und hat halt diese Vibes von das Ding und von Western-Filmen, alles richtig gut und die Figuren sind einem nicht egal, die machen echt Spaß, man fiebert mit ihm mit bis zu den Schlussbildern. Ich glaube trotzdem, ja, irgendwie 10, 15 Minuten kürzer. Vielleicht ist es dann noch ein bisschen besser vom Pacing her, aber ich glaube wahrscheinlich am Ende hat der Film diese Minuten gebraucht, um sich zu entfalten. Aber ich muss sagen, gutes Ding, 4 von 5 Sternen von mir. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, gehe ich im Großen und Ganzen eigentlich mit. Also jetzt war schon mal verglichen mit einem John Carpenter's Vampires zum Beispiel, den ich auch sehr mag. Aber auch der hat, auch der, trotz der Härte und der Ernsthaftigkeit, ne, da gibt's immer wieder mal einen dummen Spruch und, ne, gerade Ed Wood mit seinem unflätigen Humor und so weiter. Das gibt's halt hier alles nicht. Das ist hier wirklich sehr ernst. Das ist
Ed Wood.
Hä?
Ed Wood.
Was denn?
Du hast Ed Wood gesagt.
Wen meine ich denn?
James Woods.
Ach, wie komme ich auf Ed Wood?
Ja, deswegen ist es ja so witzig.
Da hat mein Gehirn geknotet. James Woods natürlich. Deswegen, das gibt's hier alles nicht. Hier gibt's wirklich Ernsthaftigkeit. Hier gibt's wirklich eine ausweglose Situation, wie du sagst, mit Charakteren, die einem nicht egal sind. Natürlich gibt's auch viel Futter, sag ich mal, ne, dass für die Splatter-Szenen gebraucht wird. Aber das sind eben auch dann immer, ja, größtenteils erstmal am Anfang die Charaktere, die eben keinen Bezug zum Zuschauer haben sollen, aber die Kerngruppe, die sich dann später, wie sich später dreht, die, ja, mit der wächst man dann schon irgendwie zusammen und will sich auf dem Weg da hoffentlich auch raus dann begleiten. Das funktioniert, finde ich auch. Ansonsten stimme ich dir insgesamt komplett zu. Meine Kritikpunkte am Film wären halt einmal, wie gesagt, noch, dass es dann teilweise im Mittelteil durch die Länge, dass sie sich da teilweise ziemlich aus dem Ärmel schütteln müssen, wo sie jetzt noch überall hingehen könnten. Ne? Also hier noch und da ins Krankenhaus und hier nochmal in die Polizeistation und hier nochmal Vorräte sammeln und jetzt müssen wir noch den retten und machen wir Ablenkungsmanöver hier und noch eins da und ich fahre mit dem Schneepflug ins Haus und explodiere und also er überlegt sich da schon sehr viel, um eben nicht langweilig zu werden, aber vielleicht hätten dann eben, wie du sagst, so 15, 20 Minuten weniger auch gereicht, um den Film auszuerzählen. Aber deswegen, weil er trotzdem aufs Tempo drückt und es trotzdem nicht blöd ist oder so oder nicht komplett nicht in den Kontext passt, ist es in Ordnung. Und eben, dass ja, der hinten raus dann eben beim Ende für mich einfach ja, die Idee des Endes mag ich einfach nicht. Die funktioniert für mich nicht, weil wie gesagt, bei einem Horror-Vampir-Film über Logik zu sprechen, ist halt immer so eine Sache, aber irgendwie muss es auch innerhalb des fantastischen Films immer Regeln geben eigentlich. Und die werden an sich in dem Film ja auch soweit eingehalten. Du hast die typischen Vampir-Klischees, aber eben abgespeckte Variante, aber sie sind ja drin. Und wie gesagt, für mich, die Figur kann am Ende einfach nicht wissen, was passiert, wenn sie das tut, was sie tut. Und für mich ist es so ein bisschen, ja, ist ein bisschen wie Lotto spielen. Mal gucken, was passiert und dann geht's halt gut aus, zumindest für die Kommune. Für die Hauptfigur dann eben nicht. Auch dass der Film sich entscheidet, die Hauptfigur am Ende zu opfern. Hut ab, auch gerade, weil du sagst, ist ja auch ein Mainstream-Film, ist jetzt keine Indie-Produktion, auch fürs große Kino, dann eben da kein Happy End in dem Sinne, sondern es ist ja ein halbes Happy End eben zu schaffen, finde ich gut und konsequent eben auch wieder. Das ist, glaube ich, der größte Punkt, eben Konsequenz im Film, die setzt er eben um und setzt er durch und das finde ich gut. Und deswegen bin ich trotz meiner Mäkel insgesamt aber auch bei 4 von 5, weil er wirklich einfach ein guter Film ist, Spaß macht, guten Horror bietet, auch einfach wirklich einen ernsthaften Horror. Die Vampire jagen einem auch Angst ein, weil sie wirklich grässlich sind und brutal und kalt. Und deswegen, das funktioniert alles. Und deswegen bin ich da auch bei der höheren Wertung.
Ich habe mich aufgeopfert und habe mir zum zweiten Mal in meinem Leben auch noch das DTV-Sequel 30 Days of Night, Dark Days.
Den habe ich bis heute nie gesehen und ich glaube, ich lasse das auch einfach.
Aber, na, du wirst noch einen Grund haben, warum du ihn gucken musst.
Oh nein,
aber
sag nicht, da spielt Catherine Isabel mit.
Doch.
Jetzt ernsthaft?
Ja, sie spielt da mit.
Ja, okay, warte, ich muss noch das auf die Watchlist.
Und ich bringe dir die Blu-ray nächstes Mal mit.
Ja, okay.
Und es ist halt wirklich so, es ist eine nahtlose Fortsetzung tatsächlich. Also es spielt direkt mit der Figur von Evans Frau. Geht's weiter, nur dass sie Minister George direkt ausgetauscht haben und gegen Kylie Sanchez.
Genau, wollte gerade sagen, spielt ja nicht die gleiche. Naja, okay, das ist immer ein bisschen, das ist immer schon schade, ja.
Ja, und das Setting wird verlegt nach Los Angeles, was das einfach schon mal direkt komplett um 180 Grad unspannender macht, weil einfach dieses interessante Setting aus Barrow, aus Alaska, Polarnacht und so weiter ist einfach weg. Du hast jetzt einfach Los Angeles. So ein Standard-Setting. Der Film spielt größtenteils in so langen, endlosen Lagerhallen, was auch sonst bei so einem Budget ist halt, wie gesagt, halt DTV. Das ist eher, hat mich das Ganze an Blade 3 erinnert. Du hast hier eher so eine Vampirjäger-Story, also die, unsere Hauptfigur trifft dann irgendwann auf Vampirjäger und bondet mit denen und geht dann auf Vampirjagd sozusagen. Und dann gibt's eine Anführerin, die Lilith heißt, die von Maya Kirschner gespielt wird, die auch eine tolle Schauspielerin ist. Ich weiß nicht, wie Catherine Isabel und Maya Kirschner hier gelandet sind in diesem Film. Keine Ahnung, aber es ist Geld wahrscheinlich. Ja, und das ist viel Geballer in irgendwelchen Industriegebieten oder sowas. Das ist, also, das Setting ist langweiliger, aber nicht mal dieses Los Angeles Setting schaffen sie irgendwie zu nutzen. Also das ist halt echt lame. Das ist alles so auf Sparspur. Sieht nicht gut aus. Keine Atmosphäre, keine Spannung. Es ist super generisch. Du hast auch diesen Survival-Aspekt überhaupt nicht drin und das passt halt überhaupt nicht, weil sie halt also nicht von der Tonalität her, aber einfach von dieser Machart, hat es eigentlich gar nichts mit 30 Days of Night zu tun. Es ist einfach ein wahlloser Vampirfilm, der halt einfach diesen Namen benutzt. Das ist ja auch jetzt nicht eine einmalige Sache. Das haben ja viele in Klammern Sequels zu bekannten Horrorfilmen ja so gemacht, dass sie einfach nur den Namen benutzen und eigentlich was ganz anderes erzählen. Und das hat hier wirklich nur im Entferntesten mit dem Original zu tun. Und dann hast du auch noch so blöde Bildfilter, normalerweise so wie Hollywood immer Mexiko darstellt, weißt du, schön Sepia-Filter und sowas. Und das hat hier drauf und auch die Kamera, also ich habe ja eben gemeckert über die Kameraführung, aber dann sich mal diesen Film anschauen, das ist Kameraführung zum Entsetzen. Und ja, und dann hast du halt wenigstens die Hoffnung so, dass die beiden bekannten Schauspielerinnen irgendwie glänzen können oder Szenen haben. Aber Maya Kirschner ist zwar die Anführerin und die Antagonistin, hat aber nur ganz wenige Momente und hat furchtbar grässliches Make-up, trägt sie. Also es ist dann halt wieder so schlecht gemachte Vampire. Komplett verschenkt. Und Catherine Isabel ist halt, hat halt eine Rolle von, ich würde mal sagen, zusammengeschätzt 25 Sekunden. Auch verteilt auf zwei Szenen.
Aber ich werde ihn trotzdem gucken müssen.
Ja, und sie hat, glaube ich, sagt ein Wort und ist auch, ihr Gesicht ist quasi gar nicht zu sehen. Es ist immer nur so ein bisschen in der Dunkelheit zu sehen. Einmal geht sie mit einem Typen ins Hotelzimmer, da siehst du sie so ein bisschen. Aber wenn du es, glaub mir, wenn du es nicht weißt, dann siehst du es auch nicht. Also wenn du nicht weißt, dass sie das ist, dann fällt dir das auch nicht. Bestimmt. Aber das reicht nicht, um es bei Letterboxd zu locken. So viel sei schon mal verraten. Musst du dir schon ganz antun.
Ja, der Kessel, den Isabel-Fanclub weint wieder leise.
Ja. Ja, also diesen Film kann man sich sparen. Also ich weiß gar nicht, was habe ich dem gegeben? Anderthalb, eben doch, ja, weil die beiden Schauspieler mitgespielt haben. Aber das ist Schrott. Aber es gibt auch noch, es gibt, glaube ich, tatsächlich, sind es Trickfilme, also, Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht Trickfilme sagen, gibt es nicht Animationsfilme noch davon? Ich glaube, es gibt noch einen Kurzfilm und einen Animationsfilm, wenn ich mich nicht irre, ich gucke mal kurz nach. So, nein. Das ist ja manchmal gar nicht verkehrt, gerade heutzutage, wenn man sich zum Beispiel diese DC-Animationsfilme und so anguckt, die sind ja alle schon recht ordentlich und wenn es da noch was gibt, dann wäre das ja nochmal eine Überlegung wert. Ich habe hier einmal 30 Days of Night Blood Trials, das ist 40 Minuten, this is a 7-part miniseries that was released on fearnet.com that acts as a prequel to the films 30 Days of Night and 30 Days of Night Dark Days. Aber da ist die Besetzung von Dark Days bei. Also eher nicht.
Das ist aber eine Live-Action.
Ja, hier schreibt einer, Komplettisten schniefen die 40 Minuten schnell weg. Und dann gibt's noch Dust to Dust aus dem Jahre 2008. Das geht 36 Minuten, aber das spielt immerhin Ken Foree mit, Ted Raimi und Shawnee Smith aus Saw. Das ist ja schon mal ein bisschen interessanter. Und das ist auch ein Kurzfilm für eine Internetseite und spielt zwischen Kinofilm und zweiten Film. Trotz des minimalen Budgets kann man immerhin ein paar gute Schauspieler sehen, nichts Besonderes. Ah, nee, okay. Ich dachte, sie haben vielleicht mal so einen Animationsfilm gemacht in dem Stile der Comics, aber das war dann ein Irrtum. Ja. Aber die findet man bestimmt hier auf YouTube. Bestimmt.
Kommt wahrscheinlich auch bei Netflix in den nächsten 5 Jahren.
Ja, bestimmt. Ja, okay, dann haben wir es. Also, Vampirfilm, 30 Days of Night, guckt euch den an. Der ist echt gut und gerade wenn ihr den eben im Abo bei Prime sehen könnt, umso besser. Also keine Ausrede, um den zu verpassen. Und das Sequel spart ihr bitte aus.
Ja, wie gesagt, ein guter Film für alle, vielleicht die auch wie ich nicht so auf diese Schnöselvampire stehen, sondern wirklich was Bestialisches brauchen.
Ja, Sehr gut. Ja, danke André, dass du mit dabei warst. Schöne Grüße an Pascal.
Genau.
Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Und zwar wird es, oh ja, Haunted House Horror. Das ist doch mal, das haben wir hier nicht so oft. Und zwar ein Klassiker aus den 70er Jahren. Ich habe gehört, es wird langweilig, aber dazu würde ich erstmal nichts sagen. Wir haben hier auf jeden Fall einen Teil, den letzten schon mal in der, während unserer Quarantänephase besprochen. Und es gibt, glaube ich, insgesamt 13 oder 14 Filme, weil eben die rechte Lage bei dem Filmtitel so ein bisschen so geregelt ist, dass es sich ja auf eine True Crime Story bezieht. Und dadurch kann jeder einen Film danach benennen sozusagen. Und deswegen gibt es so viele, vor allem schlechte Filme mit dem Namen. Aber mehr verrate ich jetzt noch nicht. Dazu dann mehr in der nächsten Woche. Vielleicht gibt es auf Twitter noch einen Teaser. Ansonsten folgt uns auf Twitter, folgt uns auf Instagram, supportet uns auf Patreon und Steady. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons. Auf Wiederhören.
Tschüss.
Tschüss.